Hektik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert
wieder soweit. Freitag, der 13. Oh Gott. Kurz nach 9 und wir zeichnen die aktuelle Folge auf von Am Telefon ist noch Milch und Freitag, der 13. heißt ja für viele von uns, es ist bald Wochenende.
Ja, ist dir schon mal am Freitag, den 13. irgendwas Besonderes passiert, was dir in Erinnerung geblieben ist?
Nö. Also tatsächlich glaube ich nichts. Das ist auch totaler Quatsch, finde ich. Ja? Also es ist ja im spanischsprachigen Ländern gilt übrigens Dienstag der 13. als Unglückstag, in Italien Freitag der 17. Also das kannst du unterschiedlich machen, wie du willst.
Das ist also Quatsch. Aber wenn der HSC spielt, dann ziehst du immer erst deinen linken Socken an und dann deinen rechten.
Das habe ich früher tatsächlich gemacht, wo ich noch selbst gespielt habe. Da habe ich immer darauf geachtet, dass ich meinen linken Socken zuerst anziehe in der Kabine.
Ja, echt jetzt? Das war jetzt nur einfach so hingeredet.
Nein, tatsächlich, das stimmt. Und noch schräger war, ich habe immer dasselbe T-Shirt unter dem Trikot angezogen. Bäh. Jede Woche dasselbe T-Shirt.
Das ist ja eklig.
Also das war, ist zwar mal gewaschen worden, so, aber irgendwann ist es praktisch in alle Einzelteile zerfallen, weil es eben vom Schweiß zersetzt war. Das war, da waren Löcher drin unter den Achseln, die waren so groß wie, da hätte ich auch praktisch keins anziehen müssen, aber es war immer dasselbe. Ich habe jede Woche beim Handballspiel dasselbe T-Shirt unter dem Trikot angehabt. Aber glaube.
Und hat's was gebracht? Wo bist du jetzt beim Handball? Na toll.
Kommentator in der Halle, also Hallensprecher. Ja,
naja, super.
Hat damals schon ab und zu, ich finde, es hat halt was gebracht. Aber apropos, hat was gebracht und Handball, ein ehemaliger Handballkollege von mir, mit dem ich viel erlebt habe, den haben wir ja mal gestern gesprochen per Teams. Also über Teams haben wir es aufzeichnen müssen, weil er ist ein bisschen weiter weg. Also er wohnt jetzt hier nicht mehr um die Ecke. Früher hat er um die Ecke gewohnt, war nicht weit weg von mir, konnte ich zu Fuß hin, wenn ich wollte. Jetzt ist er mittlerweile in der Karibik auf der Insel Dominica.
Kannst du auch zu Fuß hin.
Und er heißt Sebastian Höhn, der Höhni. Und damit ihr mal wisst, wie das am Anfang gestern geklungen hat, wie wir reingekommen sind, so.
Sag mal was, bitte.
Sag mal was, bitte.
Sag mal was, bitte.
Ah, es ist nicht dabei. Jetzt wurden sich den Ihnen gestattet, lassen Sie alle Teilnehmer wissen. Die Aufzeichnung wurde gestattet. Okay, läuft. Also gut, dann fangen wir an.
So klang das gestern eben zu Beginn der Aufzeichnung.
Ja, wenn das Menschen mit neuer Technik in Anführungszeichen in Berührung kommen, dann klingt es so.
Hat aber super funktioniert und ja. Wir haben eine halbe Stunde lang mit ihm gequatscht auf Dominica. Bei ihm war es morgens um 5:30. Bei uns war es um 10:30, also gegen 11. 5 Stunden Zeitversatz hat es.
Cool, da war es halb und bei uns war es ganz.
Nee, also 11 Uhr haben wir angefangen, bei ihm war es da 6 Uhr. 5 Stunden Zeitversatz. Und ja, wie es einem so geht auf der Karibik als Kuppelcher und was ihm fehlt und warum er überhaupt ausgewandert ist.
Und das erzähl mal, weil dieses Interview, das hört ihr jetzt hier im Anschluss, hinten dran am Podcast, das wirklich sehr ausführliche und sehr, sehr spannende Interview. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, dass schon sehr viele sich zumindest mal kurzzeitig Gedanken gemacht haben, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt auswandern würde. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil Absolut. Wir haben auch so nachgefragt, ja, wie viel Geld braucht man da eigentlich und wie funktioniert das, wie viel nimmt man mit und so weiter. Macht natürlich dann bestimmt jeder anders. Also sehr, sehr spannende Einblicke.
Schmeckt das Bier in der Karibik, das haben wir alles gefragt.
Das Wichtigste, wo ist der nächste Bratwurst stand. Also es ist wirklich ein tolles Interview und wir sind gespannt und wie das Ganze weitergeht, werden das auch begleiten und sagen da schon mal nochmal schöne Grüße in die Karibik. Ja, kaum neidisch bei dem Wetter.
Ja, das hat er auch verraten, da hat es nämlich so um die 28 bis 30 Grad im Schnitt und ist einfach immer schön, aber der Höhni, wir werden ihn begleiten bei seinem Auswandern und werden ihn immer wieder mal hören, jetzt bei uns im Podcast und er hat auch eine tolle Seite, die heißt Höhni mit OE geschrieben und H in der Mitte, unten Strich, Food.
Genau, da könnt ihr ihm bei Instagram folgen.
Schöne Bildchen.
Wenn wir jetzt schon bei Weihnachten auch sind oder hier in der Weihnachtszeit, dann schauen wir mal auf den Weihnachtsmarkt. Wir haben uns nämlich gedacht, naja, das Wetter ist ja nicht so dolle gewesen bislang. Also zumindest, es hat ja letztes Wochenende, war es ja echt eklig und hatte geregnet ohne Ende. Deswegen haben wir gedacht, wir fragen mal nach auf dem Coburger Weihnachtsmarkt, wie denn so die Bilanz bei den Standbetreibern, Betreiberinnen so ausschaut. Unsere Kim Schmidt war für uns da mal unterwegs.
Es ist gerade Halbzeit auf den Weihnachtsmärkten. Wie läuft's denn für Sie bis jetzt am Stand?
Also etwas durchwachsen, aber das würde ich sagen durch das Wetter bedingt. Weil das Wochenende war ja ziemlich verregnet Und das merkt man.
Schleppend, sage ich jetzt mal so. Es könnte besser. Man muss zufrieden sein, aber es läppert sich dahin.
Manche sagen, dass es daran liegen würde, dass es jetzt dieses Jahr mehr Glühweinstände und alles gibt. Was sagen Sie?
Genau. Wir haben, glaube ich, 3 Ausschenke dieses Jahr mehr. Und dann haben wir im Jussiersgarten ein Zelt stehen, wo, glaube ich, beheizt ist. Ich weiß es nicht genau. Und natürlich die Leute bei schlechtem Wetter und bei Regen dann ja dahin gehen. Ich meine, ist verständlich, aber andererseits nicht gerechtfertigt uns gegenüber.
Ja, zum Wochenende ist es okay, aber unter der Woche sind halt nicht sehr viele Besucher da und wir hoffen halt, dass das Wetter so hält und ein bisschen weihnachtlich wird, hoffen wir, aber Wetterbericht schaut nicht so toll aus.
Also ich sage mal, es ist einerseits wetterbedingt, andererseits ist es durchwachsen, weil eben mehr Ausschankstellen da sind, es sind mehr, ich sag mal, Fressbuden da. Was leider ein bisschen zu kurz kommt, ist dieses Kunsthandwerk, was an Kerzen, Christbaumschmuck und solche Sachen, das wird oft von den Kunden gefragt. Diese Wirtschaftskrise, die jetzt wohl ansteht oder so, trägt leider auch dazu bei. Also im Moment ist es sehr durchwachsen, aber wir sind einmal dankbar, dass es so läuft, wie es jetzt läuft. Es könnte schlechter sein.
Ja, könnte immer schlechter sein. Das finde ich gut, ist so ein bisschen positiver oder so ein bisschen Optimismus dann am Schluss. Aber eins möchte ich da schon noch mit anmerken. Ich habe ja trotzdem auch jetzt 10 Jahre Weihnachtsmarkterfahrung, indem ich auch 10 Jahre in Chibis Glühweinparadies stand und habe das alles so außenrum so mitbekommen. Also was halt einfach gekauft wird, ist halt Essen und Trinken. Ne? Das ist halt einfach das. Und natürlich ist es schön, wenn es irgendwo einen Stand gibt, in dem es selbstgestrickte Socken gibt. Das ist alles ganz nett. Aber da muss man natürlich auch sagen, dann dürfte für diese, das ist jetzt mal eine Kritik so generell an den Weihnachtsmärkten, da dürfte die Standmiete für solche Verkäufer, Verkäuferinnen nicht so hoch sein, wenn die da irgendwie selber gemachte Waren verkaufen, wo sie quasi sowieso kaum eine Gewinnmarge haben und da müssen sie noch riesig Standmiete abdrücken. Das macht es natürlich dann auch schwer. Das will ich jetzt gern einfach mal anmerken, so aus eigener Erfahrung raus. Und wenn man ehrlich ist, es kauft jetzt auch nicht, kaufen jetzt auch nicht 5000 Leute irgendwelche Socken, damit sich das dann wirklich so richtig trägt.
Das stimmt.
Das ist das Schwierige.
Wichtiges Thema und zwar Stichwort Weihnachtsbaum. In Deutschland werden ja zu Weihnachten jedes Jahr 25 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Also so ist die offizielle Zahl. Und aha, jetzt kommt eine schöne Geschichte. Wir haben ja bei uns im Radio 1 Studio, können über die Webkamera jederzeit reingucken, einen Weihnachtsbaum stehen.
Ja, völlig verrückt.
Norwegische Wissenschaftler, die haben jetzt mal gezählt, dass in einem Weihnachtsbaum, den man sich zum Fest ins Haus holt, Achtung, bis zu 25.000 kleine Tierchen wohnen.
Lecker, lecker, lecker.
Da kann man zu seinen Kindern sagen, ach, du kriegst keinen Hund dieses Jahr, aber dafür hast du 25.000 andere Haustiere bekommen.
Das ist gut.
Springschwänze, Rindenläuse, Milben, Motten, Zecken, Spinnen. Also vieles, was bei dir auch im Bett so unterwegs ist, aber das ist alles
bei mir im
Weihnachtsbaum mit drin. Ich habe das gelesen, das ist echt krass. Also was da wirklich alles an Tieren lebt, also das ist wirklich toll. Und wir haben jetzt... Also wir sind jetzt nicht allein hier im Sendestudio, wir zeichnen gerade den Podcast auf, sondern wir sind jetzt eigentlich 25.002, also 25.000 Tierchen und wir beide zeichnen den Podcast auf.
Das ist wirklich ein schöner...
Hallo Tiere!
Schöner Ansatz auf jeden Fall, also freue ich mich drüber, grüßt euch, genau.
Du denkst noch ein bisschen nach, aber wir haben uns natürlich auch ein paar Tipps geben lassen, Aufstelltipps von Josef Bayer, bei dem kann man auch Weihnachtsbäume kaufen und die hören wir uns natürlich mal an.
Nicht am besten direkt neben der Heizung oder neben dem Kaminofen, weil ja, das werden schon viele selbst festgestellt haben, wenn man das mal gemacht hat und der Ofen warmer, 2-3 Tage ein bisschen wärmer, dann ist gibt die eine Seite vom Baum schon ein bisschen schneller nach als die andere. So, ist schon mal das Grundsätzliche von der Aufstellposition oder vom Aufstellort. Ansonsten gibt es keine Grenzen, wie man den Baum jetzt aufstellen soll. Es gibt auch Leute, die hängen ihn verkehrt rum auf. Also von dem her, da bin ich offen für alles, beziehungsweise auch die Bäume. Solange es ihnen nicht so warm wird, ist alles gut. Als Gärtner, Fachspezialist noch dazu kann ich auch sagen, dass dieses Granulat, das man zu den Blumen bekommt, wer so ein Päckchen übrig hat, der kann das gerne mit in sein Wasser für den Christbaum reingeben. Dann kann der auch noch ein bisschen besser Wasser trinken.
Das ist wirklich ein guter Tipp, ne? Und ja, was ich aber jetzt hier noch anmerken muss, also dieser Baum ist ja echt mächtig und als wir gesagt haben, wir kriegen einen Baum, hat sich Rico Böhme ganz selbstlos bereit erklärt, hat gesagt, ich bringe euch einen Christbaumständer mit und
das klingt schon aus wie eine Tellermine.
Zum einen sieht es wirklich aus, als wäre das irgendwie bei archäologischen Ausgrabungen gefunden worden und zum anderen muss man natürlich sagen, gut, er wusste nicht, was für ein Monsterbaum das ist, also
ein halber Wald.
Ja, also das passt halt einfach gar nicht rein. Deswegen steht der Baum gerade in einer Plastikkiste in einer grauen, in der normalerweise irgendwie Technikkabel drin liegen, die mit Wasser gefüllt ist. Ich glaube, da schwimmen jetzt auch schon ein paar Tierchen drin rum.
Na, wenn du übrigens wissen willst, was für Tierchen da wohnen, dann sag mal ein sauberes, weißes Laken unter den Baum legen und einfach mal kräftig schütteln, dann kommen die nämlich alle raus, die ganzen Dinger.
Ja, die sieht man ja alle. Dann
und halt. Das wir haben natürlich aufgerufen die Woche im Programm von Radio 1, wir alle, dass wir natürlich Weihnachtsschmuck haben wollen. Also es hängt jetzt schon in Radio 1 Lineal im Baum. Lineal. Und wir haben auch schon einige Kugeln bekommen, aber uns fehlen die Dinger zum Aufhängen. Also das Ding, wo man die Kugeln festmacht, dieses, wie heißt es denn eigentlich? Dann haben wir morgen auch eine schöne Erklärung bekommen.
Also Sie suchen doch die Aufhängevorrichtung für Weihnachtskugeln und das nennt sich Pfiffikus.
Habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
Ich auch nicht.
Aber ich habe das im Internet tatsächlich gefunden, dass es so teilweise genannt wird. Zumindest gibt es das als Markennamen sozusagen. Finde ich sehr, sehr spannend. Werden wir morgen auch nochmal drüber sprechen. Denn morgen ist ja, möchten wir auch gerne darauf hinweisen, für alle, die jetzt heute an diesem Freitag können oder vielleicht eben Samstag am 14. Frühvormittag.
Zum Bügeln, wie auch immer. Daheim, zur Entspannung.
Wir gehen ja morgen wieder live. Das heißt, wir live vor Publikum zeichnen wir jetzt dann die nächste Folge, die dann nächsten Freitag veröffentlicht wird, auf. Also wird auch eine schöne Weihnachtsfolge, das können wir garantieren. Und in der Rosenbergalm. Also wenn ihr dabei sein wollt, ihr müsst jetzt nicht mehr umständlich euch irgendwie bewerben über die Homepage oder Instagram, sondern kommt einfach vorbei. 17.30 Uhr öffnet die Alm, kommt einfach vorbei. Wir freuen uns drauf. 18 Uhr geht's dann los mit der Aufzeichnung und wir haben ja schon angekündigt, Andreas Leopold Schad, ehemaliger Franken-Tatort-Kommissar und Schauspieler als Talkgast. Und jetzt können wir auch verkünden, dass wir tatsächlich Musik noch dabei haben. Das haben wir im Podcast nämlich noch nicht.
Ja, wir haben heute Morgen die Gesshäuser Terzinfarkt angekündigt, das ist aber der Jugendchor. Wir haben den Männergesangsverein Gästungshausen dabei, morgen im Podcast.
Heißen die nicht die Gesshäuser Spatzen?
Die Gesshäuser oder wie, die Gesshäuser sind dabei auf jeden Fall.
Naja, dann.
Ist doch schon mal schön.
Da freuen wir uns auf jeden Fall.
Ja, sehr.
Weihnachtslieder, wir singen gemeinsam mit euch. Ja, komm vorbei, wird ganz schön. Wir freuen uns da sehr drauf. Im Anschluss dann die große Radio 1 DJ Party in der Rosenbergalm. So viel zu der Werbung für morgen.
Apropos Werbung! Aktion, gutes Sehen. Gutes tun. Gibt's jetzt bei Optik Lindlein meets Travel Eye. Für jeden verkauften Gutschein spenden wir 10% an Travel Eye. Es gibt eine Glücksradaktion, viele Preise, unter anderem natürlich 25€ Gutscheine für gutes Sehen. Das Ganze findet statt am Samstag, den 21.12., also 21. Dezember, in der Weihnachtshütte an der Baro. Jetzt wirst du bestimmt wissen, du und alle anderen da draußen, was ist denn die Baro? Naja, das ist die Bahnhofstraße Rosenau. Da steht eine Weihnachtsmarkthütte von Optik Lindlein und da könnt ihr natürlich gerne mitmachen. Das ist eine tolle Aktion. Schaut mal vorbei. Optik Lindlein, der Optiker unseres Vertrauens. Werbung Ende.
So, jetzt müssen wir tatsächlich mal kurz zum ernsten Thema kommen. Vielleicht haben sich auch einige schon gefragt, warum wir da letzte Woche gar nicht drüber gesprochen haben. Ja, das war da alles irgendwie noch so ganz neu und frisch und alles. Also es geht natürlich um das große Thema, über das nicht nur in Coburg gesprochen wird. Die 40-jährige Eva Maria H. aus Coburg, ja, kam gewaltsam zum Tod, so lautet es quasi offiziell, und gibt auch einen Tatverdächtigen, der mittlerweile gestanden hat, auch ein Mann, der in Coburg wohnt, sitzt jetzt in Untersuchungshaft und jetzt wird hier quasi noch geklärt, der Tathergang und so weiter. Also die, ja, krasse ist natürlich, die Leiche wurde gefunden eben letzten Freitag in einem Lagercontainer auf dem Gelände des Arbeitgebers des Tatverdächtigen. Und ja, das ist wirklich eine ganz, ganz grauenhafte und schlimme Geschichte.
Was ein Arschloch.
Da brauchen wir gar nicht weiter drüber urteilen. Was ich aber dazu sagen will, was mein Aufreger ist, wie manche Zeitung aus der Region.
Oh doch, da können wir uns wegen drüber auslassen.
Das ausschlachtet. Ja, das will ich ja eben machen. Das ist das, was mich da gerade sehr dran stört. Das ist wirklich schlimmster, wie nennt man es denn, Boulevardjournalismus, alle erster Güte. Also da gibt's Artikel, in denen dann wirklich, man merkt, da wurden halt die sozialen Medien durchgeforstet. Das ist für mich jetzt aber auch keine großartige, tolle journalistische Arbeit, dass ich irgendwelche Portale durchklicke und eben den Namen der Getöteten da eingebe. Und dann werden aber halt auch so Sachen gemacht, wie Nachbarn dazu befragt und ich weiß auch nicht. Und dann irgendwie spekuliert über die die Gegend, in der der vermeintliche Täter wohnt. Und ach, ich fand das alles ganz schlimm. Also ich muss zugeben, ich hab's gelesen, aber dann einfach immer mit dem Grauen habe gedacht, also das ist jetzt wirklich was, wenn mich da jemand fragt, ja, warum berichtet denn ihr dann davon? Ich sage, ja, was, erstens, was bringt diese Berichterstattung? Gar nichts. Das ist einfach nur so Sensationsgeilheit und Journalismus. Und man denkt dann trotzdem auch an die Hinterbliebenen, von denen man jetzt nicht viel weiß, was ich jetzt auch nicht schlimm finde, ist halt dann einfach so. Und was die, das reicht doch schon, wenn die in der Zeitung irgendwelche Schlagzeilen sehen oder wenn die das im Radio hören, dass da, was da passiert ist. Also das, deswegen, nee, kann ich gar nichts damit anfangen.
Das ist ekelhafter Journalismus, anders kann man es gar nicht sagen. Und in diesem besagten Zeitungsartikel wurde sogar noch unser Stadtheimatpfleger aus Coburg mit reingezogen in irgendeiner Art und Weise, weil da über eine Gaststätte berichtet worden ist und was es da früher für Gerichte gab und was das damals gekostet hat. Und dann wurde der Stadtheimatpfleger in einem Artikel, wo es um einen Mordfall geht, noch befragt, was denn da früher, wie es in dieser Gaststätte lief. Also unmöglich und unsäglich. Und ich habe auch nur Leute gesprochen, die das wirklich verachtenswert finden. Anders kann man es gar nicht sagen.
Ja, schlimm. Also ist die Tat schon schlimm genug, aber ich finde, ja, lass die Polizei, die Kripo jetzt die Arbeit machen und die geben die offiziellen Statements dann raus. Da kann man dann drüber berichten.
Wenn es Fakten gibt, dann
okay,
gibt es die Fakten.
Ja, genau, so ist es. Das wollte ich nur nochmal hier erwähnen, dass wir es erwähnt haben.
So, jetzt machen wir weiter im Podcast. Wir haben ja heute noch einen sehr langen hinten dran. Wir sagen es nochmal, Sebastian Höhn.
Sehr langen hinten dran, den Sebastian Höhn.
Sebastian Höhn.
Aber zum sehr langen hinten dran passt aber noch was anderes, fällt mir gerade ein. Oder hast du jetzt was Wichtiges zu erzählen?
Nee. Ja, also. Ich wollte nur sagen, dass der Höhni aus Coburg ausgewandert ist in die Karibik auf die Insel Dominica. Und mit dem sprechen wir heute ganz ausführlich über eine halbe Stunde am Ende des Podcastes.
Ja, sehr lang hin dran. Also, das passt ja auch wieder. 72 Meter lang. Das bedeutet übrigens.
Oh, ein Riesenrabambel.
Das bedeutet übrigens 40 mal ich. Also, wenn man mich übereinander stapelt. Und 468 Tonnen Gewicht. Das bedeutet 4 mal ich. Nein, Quatsch. Natürlich 3 mal nur ich. Das ist ein Schwertransport gewesen, der in dieser Woche unterwegs war und der hat auch wirklich für Aufsehen gesorgt. Da wurde ein Trafo, wurde da vom Lichtenfelser Bahnhof ins Umspannwerk nach Würgau gebracht. Das alles in der Nacht dann immer, dass man quasi nicht so viel Verkehr dann hat und den Verkehr dann groß behindert. Und wir haben mal nachgefragt bei Stefan Oerter, der ist Projektleiter bei der Firma Viktor Baumann und er hat uns mal erklärt, welche Herausforderungen denn die Strecke hat.
Ja, die Herausforderung ist zum einen erstmal das Gesamtkonzept terminlich unter einen Hut zu bringen, alles abzuwickeln. Die Bahn hat ihre Vorgaben, wann gefahren werden darf. Wir brauchen eine Transportgenehmigung, die nicht ohne weiteres zu bekommen ist. Ja, wir müssen 6-7 Monate eine Strecke planen, die mit so einer Länge und so einem Gewicht fahrbar ist. Und dann entsprechend die Vorbereitung treffen. Was muss man machen? Kurven ausbauen, Schilder demontieren. All diese Sachen müssen frühzeitig eingeplant werden, damit dann in den 2 Tagen möglichst ohne Verzögerung alles reibungslos ablaufen kann.
Wenn Sie jetzt manch einer fragt, Trafo, ja, das kennt vielleicht manch einer noch früher von der Modelleisenbahn. Da war es so ein ganz klein mit einem Rädchen dran, aber das ist halt dann einfach x-mal größer und sauschwer, riesengroß. Und das musste auch über Kreuzungen, die überbaut werden müssten. Da mussten Verkehrszeichen abgebaut werden, Ampeln. Wahnsinn, was ein Aufwand.
Ja, also brutal. Und wenn man hört, da wirklich so 6-7 Monate auch Vorplanung. Und da kenne ich schon die Leute. Ich habe mir dann gedacht, naja, und wie viele Leute fahren hinter diesem Schwertransport her und regen sich da jetzt drüber auf, dass sie jetzt mal 5 Minuten irgendwie länger brauchen. Und da denke ich mir, die machen hier eine absolute präzise, wahnsinnige Planung, damit das alles einigermaßen reibungslos läuft und damit das auch alles funktioniert und damit eben so wenig wie möglich da behindert werden. Also das muss man da schon auch mal respektieren. Das ist nämlich eine Monsterarbeit und da ist der Transport ja noch fast das Wenigste. Das ist dann so das i-Tüpfelchen dann am Schluss.
Ja, dann haben wir, die Woche wurde bekannt gegeben, da will ich auch ganz kurz mal wieder drüber sprechen. Die FIFA hat ja die Weltmeisterschaften 2030 und 2034 im Doppelpack vergeben. 2030 geht an Spanien, Portugal, Marokko und dazu eben noch auch ein bisschen was in Südamerika und dann die WM 2034 an Saudi-Arabien.
Ja, Glückwunsch.
Und mittlerweile die WM 2038. Kim Jong-un hat schon für Nordkorea die Bewerbung eingereicht.
Ja, und ich glaube, es wird schon für die Deutschen, die kommen, für die dummen Deutschen, die nach Saudi-Arabien kommen, wird schon ganz viel Dubai-Schokolade jetzt produziert, dass sie die da aufkaufen können.
Argentinien, Uruguay, Paraguay sind übrigens noch die anderen drei Länder, die mir gerade entfallen sind für 2030. Also das ist ja auch eine, wo viel, und also Wahnsinn, Spanien, Portugal, Marokko, Argentinien, Uruguay und Paraguay.
Naja, ist klar. Das ist wie wenn man sagt, wir machen jetzt einfach mal, sagen wir mal, Mönchröden, Schmölz und Kleinziegenfeld.
Ja, genau.
ja, auch so eine Sache. Aber ich würde sagen, wir haben ja kurz vor Weihnachten, wenn ihr Geschenke braucht, da haben wir jetzt einen guten Tipp. Werbung!
Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und das heißt natürlich, es ist Geschenkezeit. Und wir sind mal wieder beim Frischesender Wagner in Coburg auf der Lauterer Höhe. Beim Dieter Hömer. Dieter, bei euch kann man natürlich auch Geschenke kaufen oder seinen Liebsten was von euch mitbringen. Was habt ihr denn da alles so ein bisschen im Sortiment?
Wir haben eigentlich alles hier, Geschenkpackungen, verschiedene aus der Drogerie oder im Spirituosenbereich. Natürlich haben wir auch Gutscheine an unserer Information. Das geht von Apple bis Zalando, gibt es da alles. Edeka-Gutscheine, der Coburger Gutschein ist bei uns einlösbar, genau. Dann haben wir auch immer Lotto, Adventskalender zum Beispiel. Also das kommt immer mega an. Wer sich gar nicht zu helfen weiß, gibt es einen Gutschein, würde ich sagen. Ne? Und da ist man meistens auf der sicheren Seite. Und die, die den Gutschein bekommen, sind dann auch froh. Wir haben aber auch Präsentkörbe zum Beispiel.
Wir haben da stehen vor uns einen regionalen Präsentkorb. Ist alles regional. Schmätzchen sehe ich auch da hinten. Ist alles mit dabei. Also ihr achtet da schon drauf, dass ihr so besondere Mottos dann bei so Geschenkkörben auch macht.
Kann individuell gewählt werden. Bestimmte Mottos, aber jetzt vorrätig haben wir auf jeden Fall immer regional, mediterran, verschiedene Spezialitäten, also ein bisschen was Hochwertigeres, sag ich jetzt mal. Dann Obst- und Gemüsekörbe werden auch regelmäßig gekauft, Weihnachten, klar, Saison. Da haben wir jetzt mal so einen Regionalkorb, der wirklich immer top ankommt. Da sind Schmätzchen drin, dann haben wir hier Coburger Gurken, unseren Coburger Bratwurstsenf, der exklusiv bei uns ist. Coburger Wagner Sekt, dann haben wir hier vom Rodacher Saft haben wir was dabei, ein Frankenwein darf natürlich nicht fehlen. Hier unsere eigenen Nudeln, Top Frankenöl, alles dabei.
Wo bewegt man sich so preislich, also so allgemein? Also ab wann geht's los mit dem Korb und nach oben offen wahrscheinlich preislich, ich weiß nicht.
20 Euro sollte man schon investieren, dass es auch als Geschenk ein bisschen was hermacht und dann nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Kann man sich auswählen.
Also den kann man auch tatsächlich komplett selber zusammenstellen lassen, nach seinen Wünschen.
Genau, einfach an der Information bei uns vorne melden, die schreiben das dann nach Wunsch zusammen und dann machen die den fertig. Aber da brauchen wir auch 2 Tage Vorlauf.
Ja, der schaut ja auch schön aus. Das ist weihnachtlich ein bisschen geschmückt mit Weihnachtskugeln, mit Geschenkpapier, also alles wunderbar. Wir können ja nochmal, wie er klingt, können wir nochmal machen.
Fehlt da noch der Apfel- und Hanf-Präsentkorb, ne? Das ist so. Aber ich wüsste da gar nicht, was wir da reintun.
Alkohol.
Und ein Foto von uns.
Werbung Ende. Besser geht doch nicht. Und Gutscheine sehe und Körbe und sowas, da macht ihr nichts verkehrt. Das nur als kleiner Tipp dazu.
Ja, sehr guter Tipp. Du wolltest noch irgendwas sagen?
Ja, ich habe noch was gelesen. Pass auf, die Deutsche Bahn, die hat jetzt auch diese Woche was Neues angekündigt. Also zum einen gibt es ja den Winterfahrplan ab dem Wochenende. Aber die haben auch angekündigt, dass es ab dem nächsten Jahr kein frisch gezapftes Bier mehr im Bordbistro gibt.
Hä, warum?
Die hören es auf. Ab dem nächsten Jahr. Die zapfen kein Bier mehr im Bordbistro, es gibt nur noch Flaschenbiere dann. Also die hören einfach auf.
Im ICE?
Im ICE. Die hören auf mit Bier zu zapfen im ICE und überhaupt, es gibt ja nur im ICE was zu trinken. Oder hast du schon mal im Regionalbahn nach Küps was bekommen zu trinken?
Ja, da läuft, also in der Regionalbahn nicht, aber Regionalexpress, da läuft oftmals jemand rum mit so einem Wagen und da gibt es dann Süßigkeiten, Snacks und Getränke.
Ja, also in Zügen der Bahn gibt es künftig
toll, das sagt kein Snacks, natürlich gibt es auch was zu trinken.
Ja, aber in Zukunft gibt es kein Bier mehr vom Fass, nur noch aus der Flasche. Viele sagen, kein Problem, ist im Auto ja auch so.
Naja, manche haben da so ein Zapf. Gerät, das muss ich kaufen.
Gerät.
Das muss ich jetzt echt, weil wir haben ja nächstes Jahr eine große ICE-Fahrt vor.
Ja, da könnt ihr nur Flaschenbier trinken. Allerdings wird das Angebot erweitert. Also es gibt dann 7 verschiedene Sorten Flaschenbier und immer ein wechselndes Aktionsbier im Zug.
Das ist aber wirklich ein Witz. Ja. Also da bin ich jetzt schockiert.
Siehst du? Mal was Schockierendes.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das machen die so heimlich. Ne? Die Ticketpreise können sie gerne erhöhen, aber das Bier abschaffen, das Gezapfte. Naja. Was soll man sich aufregen? Wir haben noch ein Thema in dieser Woche, da würde ich auch gerne nochmal drüber sprechen, weil es auch sehr, sehr wichtig ist und es geht um Blutspenden. Wir haben uns nämlich gedacht, wir fragen mal beim Roten Kreuz nach, und zwar in dem Fall beim BRK Kreisverband Lichtenfels. Ja, in der Vorweihnachtszeit ist es wahrscheinlich schwierig, dass da Menschen zum Blutspenden gehen, und genauso ist es. Steffen Bauersachs ist der stellvertretende Kreisgeschäftsführer, und der hat uns mal verraten, ja, warum Blutspenden jetzt in dieser Zeit eigentlich so wichtig ist.
Tatsächlich ist es immer wichtig, Blut zu spenden, denn unser Gesundheitssystem benötigt täglich Blut zur Versorgung der Patienten in Bayern. Und es ist also deshalb an Weihnachten nicht mehr wichtig als sonst. Aber natürlich haben die Menschen an Weihnachten auch etwas anderes zu tun. Sie wollen bei ihren Familien sein. Und es ist erfahrungsgemäß so, dass in dieser Zeit weniger Blut gespendet wird. Und deshalb rufen wir vom Roten Kreuz zu dieser Zeit eben im Besonderen dazu auf. Denn unsere Gesellschaft kann es sich nicht leisten, dass in der Weihnachtszeit oder zwischen den Jahren deutlich zu wenig Blut gespendet wird. Denn dann wird es tatsächlich eng mit der Versorgung der Patienten in Bayern. Viele Bestandteile sind nur sehr kurzfristig haltbar des gespendeten Blutes. Und insgesamt ist Blut auch nicht lange haltbar. Und deshalb muss kontinuierlich gesammelt werden, auch in der Weihnachtszeit, auch zwischen den Jahren, damit keine dramatischen Engpässe passieren.
Das ist ein wichtiger Hinweis, und von daher geht es um Blutspenden. Da gibt es teilweise viele, die sich wirklich was Tolles einfallen lassen, so Blutspendetermine mit, haben wir gehört, ach, allem Möglichen, was da angeboten wird. Also schaut vorbei und guckt vor allem, da gibt es eine Internetseite dazu.
Ja, blutspendedienst.com, da kann man einfach seine Postleitzahl eingeben oder den Ort, dann kann man auch so Umkreis wählen, so im Umkreis von 20 Kilometern, und dann werden einem da die Termine in der Nähe angezeigt. Und da gibt es auch tatsächlich einige in den nächsten Tagen oder in diesem Jahr auf jeden Fall noch. Mhm. Ich muss eins sagen, mir tut es eigentlich sehr leid. Ich habe erst einmal Blut gespendet, aber ich wurde da, also eigentlich habe ich in meinem Leben so zweimal Blut gespendet und ich wurde zweimal beinahe ohnmächtig. Und das war alles nicht so toll. Deswegen ist es für mich immer so eine Hürde und eine Überwindung. Und ich will schon gerne machen. Also ich fände es schon gut, wenn bei mir das einfach so funktionieren würde. Dass ich hingehe und sage, okay, alles entspannt und locker, und dann würde ich das wirklich jedes Mal machen, aber so. Hemmt mich das ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, aber ich nehme mir vor fürs nächste Jahr, dass ich das auf jeden Fall nochmal angehen werde. Ist
halt einfach nochmal aus.
Ja.
Und jetzt haben wir noch eins, weil den habe ich bei uns im Fach liegen und der passt immer zum Freitag, den 13. gibt es im Jahr nicht so viele, aber wir haben mal von einem unserer Hörer einen Witz bekommen, vom Nino, der klingt so.
Ja, guten Morgen, hier ist der Nino, ich hätte einen passenden Witz heute zu diesem Tag. Unterhalten sich zwei Blondinen, sagt die eine, nur dieses Jahr ist weil Weihnachten dann am Freitag, ne? Sagt die andere, ja, hoffentlich dann am 13.
Alter Klassiker.
Ich finde den
Alter Klassiker. Ist natürlich lustig.
Jetzt haben wir aber keine Blondine im Studio, sondern bei uns ist jetzt eine, wie sagt man da? Dunkelhaarige.
Frau?
Brünette.
Brünette.
Na, so nett bist du gar nicht.
Du heißt aber Kim und nicht Brünette. Ach so, ach, von der Haarfarbe her. Ah, jetzt habe ich es kapiert.
Außerdem bin ich doch nett.
Was bedeutet eigentlich Brünette? Was soll denn eigentlich Brünette? Was ist das eigentlich für ein Wort?
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Brünette. Brüh dich nett, brüh keinen Kaffee auf, weil du es nicht kannst. Das stimmt sogar.
Das stimmt sogar.
Aber nee. Ist dir schon mal am Freitag, den 13. irgendwas Schlimmes passiert, Kim?
Nein, mir passieren sowieso irgendwie nie schlimme Sachen.
Was?
Ja.
Das ist aber toll.
Ich wollte mit dir gerade mal über Eier reden.
Oh, ey, ja, das ist aber, das hat ja, das hat ja nicht so viel mit wenig Glück zu tun, sondern
du darfst, mit. Also du musst zu all unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern draußen, bevor wir in die Karibik gehen, zum Höni und mit dem ausführlich sprechen, musst du jetzt natürlich gleich die Geschichte erzählen, was dir hier auf der Arbeit passiert ist.
Oh. Warte mal, bevor wir jetzt da zu dieser tollen Geschichte kommen, ich habe investigativ recherchiert, also ich habe bei ChatGPT eingegeben, woher kommt der Begriff Brünett? Der stammt aus dem Französischen. Das Wort brün bedeutet auf Französisch braun. So einfach ist die Erklärung.
Oh, apropos braun, da sind wir auch schon bei den Farben, um sich folgende Geschichte dreht. Also du darfst erzählen, liebe Kim, was ist dir passiert?
Naja, so richtig passiert ist es mir ja nicht. Ich war ja eigentlich selber dafür verantwortlich. Ich habe mir Bratkartoffeln mit Spiegelei gemacht und ich hatte noch was übrig und habe das mit auf die Arbeit genommen. Und das stand dann in unserem Kühlschrank hinten.
Wichtige Frage. Ein Tag? Zwei Tage?
Also gemacht habe ich die so vor 3-4 Wochen.
Was? So lang? Das wusste noch einmal ich.
Ich habe die dann regelmäßig halt vergessen zu entsorgen, die Sachen. Und wir haben ja unseren Kühlschrankbeauftragten, den Rico Böhme.
Klasse, Mann.
Und der hat dann in unsere Gruppe ein Foto geschickt von dieser Box. Und ich habe also natürlich mich nicht schuldig bekannt in der Gruppe und das öffentlich gemacht vor allem. Und habe das dann ganz still und heimlich am nächsten Tag entsorgt. Und dann war ich auf Termin und bin zurückgekommen und dann war mein Bildschirm, mein PC-Bildschirm, ja plakatiert mit diesem Bild.
Mit dem Foto, mit dem ausgedruckten Foto ja. dieser Box, weil natürlich wir sehr investigativ hier schon, ich sag mal schon mit unseren Spürnasen schon dann in deine Richtung gezielt haben und gesagt, das kann eigentlich nur die Kim gewesen sein.
Aber jetzt ist eine wichtige Frage eigentlich, die ich mir stelle die ganze Zeit, ist das jetzt Sondermüll oder kommt das einfach so weg?
Oder musst du nachfragen, wo das Atommüllendlager ja. hinkommt?
Ja, aber das ist ja noch nicht entschieden.
Nee. Das weiß man ja noch also hast du es jetzt noch daheim?
Ich habe es jetzt, ich habe es jetzt mitgenommen und verwahrt es jetzt in meinem eigenen Atommüll.
Hat ein Freund gegessen, der isst ja gern, haben wir ja schon festgestellt.
Ist da schon Pelz drauf?
Nee. Das hat mich auch gewundert. Also ich muss leider zugeben, ich war schon als Kind so, als Schülerin war das schon ganz oft, dass ich über die Sommerferien auch meine Boxen, meine Tupperboxen in meinem Rucksack vergessen habe. Oh. Ja, meine Mama hat das alles mal gefunden, einen Tag bevor mein Geburtstag war und sie hat dann auch meine Geschenke aus Protest nicht eingepackt. Also da war sie richtig sauer, weil die waren schon, das, da war richtig Fell. Und also eine Box, weiß ich noch, die habe ich mal aufgemacht, da ist so wie Staub rausgekommen.
Achso, ich habe gedacht, da hat jemand gesagt, hallo.
Nee, nicht ganz.
Hast du die Box jetzt hier mit dem Spiegel, hast du die aufgemacht?
Ich bin ein Schinken.
Ja, ich habe die aufgemacht. Die war noch nicht schlimm. Also wie gesagt, ich kenne das ja dann jetzt schon so ein bisschen. Ich kenne mich da aus. Ich glaube, ich würde auch wirklich gefährlichen Schimmel erkennen. Und das war, das hat noch nicht mal wirklich geschimmelt. Das war echt beeindruckend. Aber unser Kühlschrank ist auch extrem kalt eingestellt. Ich glaube, es hat so halb gefroren und deswegen ging das gut.
Küss mich, ich bin ein Schinken.
Ja.
Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall eine neue Tapete an meiner Pinnwand.
Ja, das ist aber schön, eine Spiegelei-Tapete.
Ich sage nur eins dazu, eieiei.
Ja.
Ja, tolle Einblicke in unseren Redaktionskühlschrank hier im Podcast. Können wir auch mal natürlich machen.
Sonst ist die Kim sehr zuverlässig. Wollen wir an der Stelle auch nochmal sagen. Also ansonsten.
Ja, das wissen wir ja gar nicht. Also so vom Beruflichen her wissen wir es. Aber sonst, ich sag mal, wenn man schon sein Essen so liegen lässt.
Ach, Mann. Eigentlich
wer weiß, was da noch so
rumliegt.
Ich bin gar nicht so eklig.
Unter diesem brünetten Haarschopf noch so los ist.
Pass auf, weil du ganz nah am Weihnachtsbaum gerade sitzt. Du hast es vorhin gar nicht mitbekommen.
Sie steht übrigens, sie ist nicht so groß.
Ach so, stimmt. Entschuldigung, sie sitzt ja gerade nicht. Aber wenn du dich umdrehst zum Weihnachtsbaum, Achtung, in so einem Weihnachtsbaum leben übrigens roundabout knapp 20.000 Tierchen.
Kannst du da mal schauen?
Das ist ja eklig.
Sagt die mit dem Pelz in der Tupperdose.
Alles klar.
Oh, der Pelz in der Tupperdose wäre ein schöner Titel, aber ich hatte eigentlich schon einen Titel.
Ja, das ist gut, aber liebe Kim, vielen Dank.
Ach ja, danke, gerne.
Und zum Abschluss unseres Podcasts, bleibt dran und hört die nächste halbe Stunde zu, macht euch ein Weinchen auf, ein Bierchen.
Ja, weil eigentlich wollte ich einen Podcast nennen, übrigens Auswandern in die karibische Oberpfalz oder so ähnlich, hatte ich schon mir aufgeschrieben.
Ja,
aber das hat jetzt genau damit zu tun, was jetzt kommt. Ich überlege noch, weil der Pelz in der Tupperdose ist natürlich auch schön.
Das ist sehr großartig, aber der Pelz in der Tupperdose aus der Karibik, vielleicht fällt uns irgendwas Schönes ein und wir gehen jetzt aber gleich in die Karibik. Sebastian Höhn, der Höhni, Auswanderer aus Coburg, er ist nach Dominica ausgewandert auf eine karibische Insel bei den Antillen. Das wird uns gleich alles ganz ausführlich erklären und mit ihm haben wir wirklich über das ganze Thema Roundabout gesprochen. Was fehlt ihm? Wie schmeckt's Bier? Was stellt er sich vor? Was wird passieren? Wie ist es da vor Ort?
Erzähl
und so weiter und so fort. Hört einfach rein. Viel Spaß jetzt noch im Interview mit dem Höhni.
Genau. Schönes drittes Adventswochenende. Ich hoffe, wir sehen uns morgen am 14. in der Rosenbergalm zum Live-Podcast. Den gibt's dann nächsten Freitag zu hören.
Die Weihnachtsausgabe. Mhm.
Also, macht's gut.
Tschüss. So, bei uns jetzt in einem Microsoft Teams gemeinsam ist Sebastian Höhn, der Höhni, und der ist weit weg von uns beiden, der ist nämlich auf Dominica, eine Insel in der Karibik. Wo genau liegt die? Beschreib mal, wo das genau ist.
Die sind die kleinen Antillen. Die bekannteren Inseln, oder eine bekanntere Insel ist zum Beispiel Guadeloupe, die gehört zu Frankreich und der EU, was relativ und wir sind genau unterhalb von Guadeloupe, ca. 50 Kilometer entfernt.
Und dann macht ihr jetzt Urlaub?
Jetzt erstmal machen wir Urlaub. Aber wir wollen hier ein bisschen länger bleiben.
Bevor wir mal auf dieses bisschen länger bleiben kommen, beschreib doch mal, was im Moment, also wir haben im Moment Temperaturen um die 0 Grad. Es ist eine graue Nebelsuppe. Von Schnee ist nichts zu sehen. Das ist so das typisch schöne Wetter, wie man es kennt im Dezember hier bei uns in der Region. Wie ist es denn bei euch?
Aktuell muss ich sagen, trotzdem noch relativ frisch. Also ich sitze hier in kurzen Hosen und T-Shirt. Schwitzt noch nicht. Es ist, ich schätze mal, wenn die Sonne dann gleich aufgegangen ist, wird es deutlich wärmer. Also wir sprechen da so von Durchschnittstemperaturen von 28 Grad. Kann mal weniger sein, sagen wir mal so 27 Grad bis 32 Grad, 33 Grad. Also sehr angenehm.
Ja. Klingt auf jeden Fall so, aber jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema, du magst da keinen Urlaub. Nein, du bleibst länger und das bedeutet was? Was ist dein Plan jetzt da vor Ort?
Unser Plan ist jetzt bis ins neue Jahr erstmal ein bisschen Urlaub machen, angucken, also die Insel erkunden, sich alles mal ein bisschen anzugucken, die Hut auszuchecken, wie man hier sagt. Und in der Zeit wollen wir uns dann eine feste Wohnung suchen und eine Schule für meine Tochter. Und dann soll es dann irgendwann mal losgehen, dass meine Frau zum Arbeiten anfängt und ich mir in der Zeit eben auch was zum Arbeiten suche.
Also wir halten es mal fest, du bist mit Frau und Kind sozusagen auf die Insel nach Dominica. Kann man schon sagen, ausgewandert jetzt erstmal. Also ihr probiert da wirklich länger und dauerhaft zu bleiben und habt mit Deutschland jetzt erstmal alles abgebrochen.
Richtig. Also Neudeutsch nennt man das, glaube ich, ein Sabbatical. Das gönnen wir uns jetzt erstmal, um mal einen anderen Teil der Welt noch zu erkunden. Und das erstmal für ein Jahr und dann sehen wir mal weiter, was denn die Zeit dann so bringt.
Ja, das entscheidet man bestimmt nicht spontan, dass man sowas dann macht. Wie lang hattet ihr schon diesen Gedanken, das zu tun?
Der Ursprungsgedanke, der ist schon sehr alt. Ich möchte mal sagen, so um die 10 Jahre. Da gab es die Kleine noch gar nicht. Mal wegzugehen. Wir waren viel in Thailand unterwegs, meine Frau und ich. Und damals kam auch schon der Gedanke, Mensch, ey, Thailand ist so schön und so geil und da muss es doch möglich sein, irgendwie dahin zu gehen, da zu leben oder generell irgendwo anders zu leben. Aber dann spielt halt das normale Leben. Ne? Dann hat man Ausbildung, Job, eigene Firma, Selbstständigkeit und so weiter und so fort, Kind. Und dann werden solche Pläne dann eben auch nur über den Haufen geworfen. Dann spielt wieder das Leben. Also wir hatten jetzt, sagen wir mal, die letzten, im Prinzip ab Corona, war bei uns schon extrem herausfordernd, nennen wir es mal so. Also der Thomas kennt die Geschichten. Er weiß, welche Schläge uns getroffen haben und es hat irgendwie nicht aufgehört. Und jetzt kam eben irgendwie die Zeit, wo wir gesagt haben, ja, jetzt muss ich mal was ändern. Jetzt passt irgendwie gerade alles so, dass wir das machen können. Also ich war beruflich, gesundheitlich ziemlich angeschlagen, eine ganze Zeit lang. Und habe jetzt auch in Deutschland nicht wirklich was gefunden, wo ich gesagt habe, boah, das will ich jetzt unbedingt machen. Und die Kleine war jetzt noch nicht so oder ist noch nicht so, soll ich es ausdrücken, sozial involviert, dass man sie nicht mehr rausreißen könnte, sagen wir mal so. Ist natürlich was anderes, wenn die jetzt 15 wäre oder so, da kann man das wahrscheinlich, oder es ist sehr, sehr viel schwieriger, das zu machen. Aber jetzt war eben genau der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal aus.
Jetzt ist ja praktisch für alle, die mit Erdkunde nicht so viel am Hut haben, Dominica ganz schön weit weg von Thailand. Wie seid ihr denn auf die Karibik gekommen? Wie seid ihr auf die Antillen, also auf diese Insel auch gekommen?
Mich hat das Podcast-Fieber gepackt. Und nachdem ich mich ja schon länger mit dem Thema Auswandern beschäftigt, da gibt es einen schönen Podcast, da mache ich hier mal kurz eine Empfehlung. Der heißt einfach aussteigen. Da war eine Folge dabei, die, also das ist jetzt kein, wie soll ich das sagen, kein Format wie hier auf RDL 2, die wie heißt die Auswanderer? Nee, nicht die Auswanderer.
Das ist die Auswanderer. So heißt das.
Ja, ist ja geil. Auf jeden Fall ist so ein Vorführformat ist es auf jeden Fall nicht, sondern ein Format, wo er wirklich mit Leuten spricht, die seit längerer Zeit im Ausland leben. Und das auch sehr, sehr angenehme Gespräche sind, die halt einfach die ihre Erfahrungen und ihre Lebensweise, ihre Jobs, ihre was auch immer da beschreiben. Und da war eben eine Schweizerin dabei, die hier vor 25 Jahren, glaube ich, ein Hotel gebaut hat. Und die hat dann eben ein bisschen die Insel beschrieben und so weiter und so fort. Und dann hat sie so durchklingen lassen, dass die jetzt langsam mal in die Rente gehen will und sich dann quasi gefragt hat, Mensch, was, sie wissen noch nicht wirklich genau, was sie dann mit dem Hotel machen, ob sie es verkaufen, ob sie es weitergeben, was auch immer. Und dann hat sie eben gefragt, ja, wer Interesse haben könnte, sich das vorzustellen, dieses Hotel eventuell weiterzuführen oder da irgendwas mitzumachen, der sollte sich doch einfach mal melden. No, und dann habe ich mir gedacht, jo, warum nicht? Und habe ihr daraufhin eine E-Mail geschrieben, mit einer kleinen Vorstellungsrunde, wer wir sind, was wir können, was wir machen, worauf wir Bock haben, dass wir halt eben mal weg wollen. Und daraufhin hat die gesagt, ja, dann kommt mal vorbei. Aber halt nicht nur für mal 2 Wochen, für einen Urlaub oder so, um sich das mal kurz anzugucken und dann eine Entscheidung zu treffen, sondern man musste halt wirklich hier mal mehr Zeit verbracht haben. Und daraufhin ist das zustande gekommen. Was die Wahl des Ortes schlussendlich zum Auswandern angegangen ist, waren wir eigentlich relativ flexibel. Mhm. Also außer Schweden zum Beispiel, da wo es halt an. Oder Norwegen knapp, oder weiß der Geier wo.
Jetzt seid ihr knapp 2 Wochen mittlerweile on tour. Also seit 2 Wochen seid ihr weg aus Coburg. Was sind denn so, und das würde mich mal interessieren, vielleicht kannst du es mal so ein bisschen in Worte fassen, was sind denn so die auffälligsten Unterschiede zu Mitteleuropa, zu Deutschland, zu Coburg?
Fangen wir mal mit Europa an. Wir waren ja zuerst auf Guadeloupe. Das ist ja eine französische Insel, gehört zur EU. Da muss ich sagen, es war 1:1 vergleichbar mit Frankreich. Also, so gut wie kein Englisch. Das Wetter natürlich, klar, so wie hier, das ist nichts anderes. Aber ja, EU 1:1. Also da alle, also weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber um von der EU wegzukommen, um das auf Coburg umzumünzen, ja, ein buntes Leben einfach. Sagen wir mal so, wesentlich entspannter. Die Leute, auch wenn auf Guadeloupe zum Beispiel die Sprachbarriere relativ groß war, also wie die Franzosen halt so sind, die sprechen jetzt nicht so gern Englisch. Jetzt habe ich den Faden verloren, verflucht. Wenn ihr das rausschneiden?
Ja. Nee, dann lass mal drin. Aber bei euch auf der Insel ist es so, da spricht man Englisch sozusagen, oder? Das
ja,
ist schon richtig
jetzt. Englisch, ja.
Okay. Und was sind sonst noch so Unterschiede? Also gibt es da Unterschiede, keine Ahnung, Hygiene, Lebensmittel etc. pp. Was sind so die Unterschiede zu uns hier? Jetzt im Moment, hier gibt es ja viel Lebkuchen, Dominosteine etc. pp. Und
ja, habe ich hier noch nicht.
Das glaube ich. Aber was ist sonst, was ist das Auffälligste?
Also ich habe jetzt noch keine Bratwurstbude gefunden. Das natürlich extrem traurig ist. im Prinzip, man bekommt hier schon auch alles, was man will, aber es ist halt anders. Also, wie soll ich das beschreiben? Dominosteine gibt es keine, habe ich noch keine gesehen. Auch Nikolaus, Schoko-Nikoläuse, Adventskalender. Es ist hier relativ wenig dekoriert. Also gestern sind wir mal an so einem, ja, Tannen gibt es ja auch nicht, wo man jetzt seinen Christbaum draus machen kann. Gestern sind wir mal an einem Teil vorbeigelaufen, da haben sie irgendwas zusammengeschustert, das aussehen soll wie ein Christbaum. Aber weihnachtsmäßig ist hier relativ wenig. Hygienemäßig, jetzt würde ich sagen, es ist nicht alles wie geleckt. Also die Straßen sind, nennen wir es, kann man vergleichen mit der früheren Strecke zwischen Coburg und Rodach, bevor sie aufgebaut worden ist.
Buckelpiste.
Ja, genau. Man sieht noch relativ viele Nachwirkungen von dem Hurricane von 2017, der hier die Insel komplett abgeräumt hat. Also da war ja, soweit ich weiß, kein einziger Baum mehr gestanden. Also es war total krass, was damals passiert ist. Und hier direkt nebenan sind zum Beispiel zwei Gebäude, das sind Ruinen, komplette Ruinen, schon überwuchert, weil sich da kein Mensch drum kümmert, weil das rentiert sich auch nicht mehr, die aufzubauen. Also da sieht man schon noch Nachwirkungen. Ich muss dazu sagen, wir sind hier so ungefähr 5 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, in einem Dorf, nennen wir es mal so. In der Hauptstadt allerdings, da sieht man noch ein bisschen was, aber die ist relativ wieder aufgebaut, zum größten Teil. Also, ja, es gibt, die Unterschiede sind schon groß, sagen wir mal so. Besiedlungen hat man quasi nur an der Küste. Im Inland ist eigentlich nur Regenwald und bergig und ja, so würde ich das jetzt mal beschreiben.
Also ein Lüpfelbuch quasi. Was mich aber interessieren wird, kommen wir mal zu dem Tag der Abreise oder zu den Vorbereitungen für diese Abreise. Ich war ja schon mal bei dir, also als du noch hier warst, und ihr hattet ein Haus, also man hat ja dann schon viel Sachen. Wie viel nimmt man aber dann für so ein Vorhaben, wenn ich jetzt höre, mindestens ein Jahr, nimmt man denn da mit? Habt ihr viel eingepackt oder war es wirklich dann eher spartanisch?
Es waren genau 3 Koffer. 3 Koffer und 3-mal Handgepäck. Und meine Frau hat sich noch eine mobile Massageliege gekauft, weil sie hier dann als Physiotherapeutin arbeiten wird. Und das war's, mehr haben wir nicht dabei. Und das Haus vorher komplett leer gemacht. Wir haben in dem Haus noch genau einen Kellerraum, wo wir ein bisschen was reingebaut haben. So Sachen, die, wo man gesagt haben, ja gut, das ist jetzt einfach zu schade, das für ein Apple und ein Ei zu verkaufen. Aber ansonsten sind es 3 Koffer, was wir jetzt noch haben.
War das schwer, da die Sachen da zu lassen oder eben dann zu verkaufen, also quasi ja auch ein Stück von seinem Leben dann wegzuwerfen, sage ich jetzt einfach mal so, oder ging das emotional? Wie war das da bei euch?
Da muss ich sagen, es war relativ einfach. Also auch sehr befreiend. Weiß man jetzt, du hast ja auch irgendwann mal ein Haus gekauft, glaube ich, ne?
Gebaut,
bist
ja.
Bist dann von diesem Haus oder gebaut und bist dann da umgezogen. Hast du da alles mitgenommen oder hast du da vorher ein paar Sachen weg?
Nö, da haben wir natürlich auch Sachen weg, das ist klar, ja.
Ja, genau. Und es war, finde ich, sehr befreiend, diesen ganzen alten Kram mal loszuwerden. Also das, so viel Zeug, also wir Mulde voll gemacht. Bis oben hin. Und immer noch Zeug. Wir mussten nochmal dann, oder beziehungsweise mein Vater, der jetzt in dem Haus wohnt, der macht nochmal einen Sperrmüll. Mit dem ganzen Zeug, was weg musste einfach. Und das ist sehr befreiend, das ganze Zeug wegzubekommen.
Jetzt habe ich eine Frage. Seid ihr dann, wie heißt denn der Ort eigentlich, was sei dieses Dorf auf Domenica?
Point Michel heißt es.
Point Michel. Ja. Jetzt seid ihr da im Point Michel und ihr habt nur einen Koffer dabei gehabt, hast du ja gesagt. Was sind denn so die ersten Anschaffungen, die ihr euch da jetzt leistet? Also wenn ihr da praktisch bei Null anfangt. Ich nehme an, in dem Koffer waren natürlich Klamotten, leichtes Gepäck wahrscheinlich bei den Temperaturen, die da so vorherrschen. Aber was sind denn so die ersten Anschaffungen, die ihr euch auf der Insel dann gönnt? Oder was habt ihr angefangen?
Mit der Kaffeemaschine. Okay. Das erste war tatsächlich eine Kaffeemaschine, was uns gebraucht hat. Und so ein paar Küchenutensilien, also ein gescheites Messer, ein paar Schneidbrettchen, solche Sachen. Weil ohne Kaffee.
Da würde mich.
Also da.
Ja.
Das verstehen wir voll und ganz, ne? Wir Frühschichtler. Aber da würde mich ja genau interessieren. Also ich glaube, viele überlegen auch, vielleicht so einen Schritt mal zu wagen, denken sich aber, puh, da muss ich aber jetzt richtig viel Geld in die Hand nehmen, ich muss ja da irgendwie leben, überleben. Ist es wirklich so kostenintensiv, wie viel Geld, wenn du sagen willst, habt ihr da jetzt in die Hand genommen, um das jetzt möglich zu machen, was ihr jetzt gemacht habt?
Man kann das schwer verallgemeinern. Also bei uns war es jetzt so, wir haben das, was wir bis jetzt bezahlt haben, waren wie viele hierher? Da waren wir bei, ich glaube, 2500 Euro. Allerdings One Way, klar, weil Rückflugticket brauchen wir jetzt erstmal. Dann haben wir jetzt bezahlt die Unterkunft auf Guadeloupe. Das weiß ich allerdings, es war eine Woche, das gab so 300-400 Euro oder sowas waren das, glaube ich. Dann hatten wir einen Mietwagen für ein paar Tage, das war bei 320 Euro oder so. Hier bezahlen wir jetzt für erstmal für die 4 Wochen, wo wir hier sind, zahlen wir, glaube ich, 1200 Euro, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ja, dann Verpflegung halt einfach. Also das ist, das war auf Guadeloupe relativ viel Geld, muss ich sagen. Das ist also, die haben Preise, das ist aller Ehren wert, nennen wir es mal so.
Das ist ja Europa.
Ja, eben, ja. Also man spricht da von, ich war jetzt noch nicht in Paris, allerdings und weiß nicht, was da, was weiß ich, ein Bier kostet zum Beispiel. Aber auf Guadeloupe war ein 0,33er Bier bei 5 Euro.
Ui.
Ja, das ist schon ordentlich.
Und jetzt, da wo du jetzt seid, wie schaut es da aus mit den Lebenshaltungskosten? Also was kostet so ein Essen gehen oder was kostet Bierchen oder Einkauf im Supermarkt? Gibt es überhaupt einen Supermarkt?
Ja, gibt es, klar. Also es gibt Supermärkte, sogar relativ viele. Allerdings halt so mehr so Tante-Emma-Läden. Also jetzt hier in Point Michel, da gibt es zumindest ein Laden, der ist ungefähr 5 Quadratmeter groß, mit einem Kühlschrank und ein paar Chips und was weiß ich, Klopapier. Und viel mehr gibt es da auch nicht. Allerdings in Roseau, in der Hauptstadt, da gibt es dann schon größere Läden. Also ganz normale Supermärkte, wo man auch alles bekommt, was das Herz begehrt. Und natürlich muss man gucken, Sachen, die importiert werden müssen, also Kaffee zum Beispiel, eine Dose Kaffee ist schon relativ teuer. Aber so Obst, Gemüse, so einheimische Geschichten, das ist dann schon relativ günstig. Mhm.
Der Blick nach vorn würde mich jetzt noch interessieren an der Stelle. Eine wichtige Frage zunächst mal. Wie schmeckt denn das Bier auf Domenica?
Sehr gut.
Kann man das einigermaßen, ehrlich?
Ja, ich habe noch kein schlechtes Bier getrunken, weder auf Guadeloupe noch auf Dominica.
Wie heißt es dann?
Das ist erstaunlich. Das einheimische, karibische Bier, das bekommt man auf mehreren Inseln, das heißt Karib. Das ist ein helles, das ist sehr lecker. Und hier heißt das andere einheimische Kubuli.
Kubuli!
Kubuli, richtig. Und das ist auch sehr gut. Und dann bekommt man halt auch so die internationalen Dinger wie, was weiß ich, Desperados, Corona, Heineken, so diese fränkisch genannte Industrieflöre, die eigentlich kein Mensch trinken will.
Das stimmt.
Aber ja, das einheimische Bier ist sehr lecker.
Der Blick nach vorne, Höni, würde mich jetzt sehr interessieren. Wie geht's denn weiter? Also was sind die Pläne? Was habt ihr als nächstes vor, wenn jetzt mal der Chill-Modus dann abgelegt ist? Weil ich glaube, nur am Strand liegen ist ja dann auf Dauer auch ein bisschen langweilig, glaube ich. Aber was sind so die nächsten Schritte? Was steht so für euch an?
Ja, die nächsten Pläne sind jetzt erstmal eine Schule zu finden für meine Tochter. Was recht spannend wird, weil wir gestern erfahren haben, dass sie jetzt schon Ferien haben. Also ich dachte eigentlich, dass es ein bisschen später losgeht bei denen. Das ist so ähnlich wie bei uns. Allerdings haben die, gestern war glaube ich der letzte Schultag, bis 7. Januar. Allerdings durch Gespräche mit Einheimischen hier, die haben dann gesagt, ja, da gibt es eine Seite im Internet, wo alle Schulen vermerkt sind. Und da gibt es auch Telefonnummern, da müsst ihr euch einfach mal melden. Und dann geht es schon seinen Gang. Also wie gesagt, Schule finden für die Kleine. Dann da in der Nähe, wo dann die Schule ist, werden wir uns eine Wohnung suchen. Und dann wird meine Frau, die hat ja schon sicher einen Job, die wird dann langsam zum Arbeiten anfangen. Und ich, schauen wir mal. Also das, was der Thomas neulich bei euch im Podcast gesagt hat, dass ich da als Hausmeister wo anfange, das ist alles noch gar nicht safe. Also wir müssen erstmal, ja, müssen mal zusehen, dass wir die Leute noch treffen, die wir hier schon, mit denen wir hier Kontakt haben. Und dann sehen wir mal weiter, was sich da draus ergibt.
Ich habe das geträumt, du bist der klassische Hausmeister, deswegen habe ich das wahrscheinlich schon gesagt.
Ja, schönen Dank auch.
Aber ihr geht ja auch mit dieser Geschichte offen um, man kann euch ja folgen bei Instagram zum Beispiel, da kannst du ja auch gerne mal Werbung machen für den Kanal.
Genau. Ja, folgt mir auf Instagram unter Höni. Moment, wie hat es der Thomas gesagt? Unterstrich? Nee, Untenstrich.
Untenstrich.
also unter Höni OE. Ich könnt ihr mir auf Instagram folgen oder auf Facebook oder meinen normalen Namen Sebastian Höhn. Da versuche ich das Ganze so ein bisschen zu dokumentieren. Also ich mache viel so eine Story und also so halt so fortlaufend einfach und versuche aber so jeden Tag so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und da mache ich immer mal noch einen Beitrag und versuche das so ein bisschen ehrlich, aber auch witzig und gut anzuschauen, zu präsentieren.
Da wäre also, ja gleich noch eine Frage.
Ich sag nochmal die Adresse schnell, weil da gerade kleine Verbindungsproblem war. Also Höni_Food, so ist dein Name bei Instagram.
Richtig.
Aber ich habe das natürlich Facebook. Auch schon
für. Entschuldigung. Oder bei Facebook, bei meinem normalen Namen Sebastian Höhn, einfach mal suchen. Findet man mich.
Ich habe das natürlich auch so verfolgt und deswegen habe ich jetzt die Frage: Habt ihr schon einen neuen Klodeckel?
Ja. Es war dann doch relativ unkompliziert.
Was war denn mit dem Klodeckel?
Ja, sagen wir mal so, da hat schon viele Ärsche gesehen.
Sehr schön. Na, das sage ich doch Hausmeistertätigkeiten. Also von daher schließt sich ja wieder der Kreis.
Ja, das musste zum Glück nicht ich machen.
Oh, das ist auch gut.
Höni, wir bleiben ja ein bisschen im Kontakt. Also du hast ja dich bereit erklärt, dass wir ab und zu mal auch im Podcast am Telefon ist noch Milch mit dir ein bisschen Kontakt aufnehmen können, damit wir das eben auch ein bisschen ab und zu mal sprechen. Du hast gerade vorhin was erwähnt und da würde mich mal interessieren, wieso die Gefühlslage dazu ist. Du hast gesagt, es gibt ja immer wieder mal Hurricanes in der Karibik. Hört man ja immer wieder. Du hast gesagt, dass vor gar nicht allzu langer Zeit eben die Insel mal komplett verwüstet worden ist. Hat man vor sowas trotzdem, hat man sowas im Hinterkopf? Hat man vor sowas ein bisschen Angst oder lebt man dann trotzdem erstmal in den Tag hinein?
Ja, ich meine, die Zeit, wo Hurricanes kommen, die ist ja begrenzt. Das passiert ja nicht jetzt von heute auf morgen, sondern das ist von Mai bis September, ist so die Hurricane-Season. Jetzt aktuell, klar, kann nichts passieren. Freilich kann mal so ein Tropensturm kommen oder kann mal ordentlich winden und auch mal gescheit regnen und so. Aber ich persönlich habe davor jetzt keine große Angst. Jetzt aktuell. Natürlich ist es was anderes, wenn man dann mal Meldungen hört, okay, da braut sich irgendwo was zusammen und dann, wenn die ersten Warnungen rausgehen, dann wird sich das mit Sicherheit auch ändern. Es ist allerdings auch so, also ich habe da mal mit der Annette, also das ist die Schweizerin, die hier das Hotel hat, mit der habe ich geschrieben und die hat dann eben auch gesagt, wenn da die Meldungen kommen, dass sich da richtig, richtig, richtig was zusammenbraut, dann verlassen auch einfach viele die Insel. Also da gehen die irgendwo anders hin, ein paar Inseln weiter, wo dann die Gefahr nicht mehr so groß ist und die hauen dann einfach ab. Die verbarrikadieren ihre Häuser, so gut es eben geht und dann hauen die ab und kommen wieder, wenn es rum ist und räumen dann hinterher auf. Also natürlich kann das nicht jeder machen, das ist auch klar. Wenn das mal passieren sollte, ich weiß nicht, was wir machen. Ich kann es noch nicht sagen. Das ist, okay.
Rundum würde mich noch interessieren, wie viele Einwohner hat Dominica insgesamt so, wie mal Daumen auf der ganzen Insel, wie ist der Dominikaner oder sagt man dazu oder wie sagt man sonst dazu und wie kommst du mit der Sprache eigentlich auch klar, mit dem Englischen? Also Fränkisch, weiß ich, kannst du, das kannst du ganz gut. Wie läuft der Rest?
Fangen wir mit den Einwohnerzahlen an. Also es sind gut 70.000 Leute. Die Insel ist so groß wie Hamburg. Also es verteilt sich ganz gut. Es ist jetzt, möchte man behaupten, nicht überrannt. der Dominikaner an sich ist sowas von ultra entspannt. Das ist der absolute Wahnsinn. Saufreundlich. Wir haben hier noch keinen einzigen Menschen getroffen, der nicht gegrüßt hat. Also du läufst über die Straße und jeder grüßt dich. Es ist allein die Ankunft, wo wir hier angekommen sind, also wir sind ja mit der Fähre hier rübergefahren von Guadeloupe aus und wir wurden abgeholt von einem Fahrer von der Gesellschaft, von der Wohnung, die wir hier über Airbnb gemietet haben. Unglaublich freundlich, saulustig, nett ohne Ende, die haben von vornherein Tipps gegeben und da findest du das und hier kriegst du das und komm, ich fahre euch dann dahin und da ist eine Bar, da ist ein Restaurant, da könnt ihr was essen, dort ist ein Supermarkt, ein kleiner und so weiter und so fort. Aber ohne dass man großartig nachgefragt hat. Ne? Also die haben gesehen, okay, wir haben jetzt, wir kennen uns noch überhaupt nicht aus und ja, da ist das. Sau nette Leute. Oder gestern waren wir sind wir zu einem Strand gelaufen, das ist so circa eine halbe Stunde von hier. Und unterwegs war eine Bar. Und da haben wir gesagt, gut, wir hüpfen da kurz rein, essen was und dann laufen wir weiter. Ja, schlussendlich waren wir da eineinhalb, zwei Stunden drin, weil wir uns so nett mit der Chefin unterhalten haben und ihre Enkelin ist da noch mit rumgehüpft, ein total süßes Mädchen und hat uns voll gelabert. Die hat überhaupt mal aufgehört zu reden. Total nett. Ja, klar, auf Englisch.
Also, und gibt es sowas wie eine einheimische Sprache? Wie heißt die? Und da hast du ja bestimmt schon auch ganze Sätze gelernt.
Nee, habe ich nicht. Tatsächlich. Also die einheimische Sprache ist einfach Englisch. Man kann sich das aber halt mit einem brutalen Slang. Also in Oxford-Englisch wird hier nicht gesprochen. es ist vergleichbar mit dem Sing-Sang von Jamaikanern. Also ich kann das gar nicht nachmachen. Also, aber jeder hat diesen Slang ein bisschen im Ohr, glaube ich, der mal sich mit sowas beschäftigt hat. Bob Marley, ne? Also um das mal anzureißen. Wenn die Einheimischen untereinander reden, kann man das ungefähr vergleichen wie, sagen wir mal, Oberpfälzer. Oberpfälzer aus dem tiefsten Wald, ohne den Oberpfälzern zu nahe treten zu wollen, aber die verstehen ja wir auch nicht. Ne? Okay. Wenn die so richtig im Slang miteinander rumreden, die so ähnlich kann man das vergleichen. Das ist, ich weiß auch nicht, also das ist eine Mischung aus Kreol, nennt sich das, glaube ich. Bisschen Französisch ist dabei, Englisch, ein Mischmasch aus mehreren Sprachen. Aber ich glaube auch nicht, dass ich die irgendwie lernen werde. Aber Amtssprache ist Englisch und wenn sie sich, wie es dann eben bei den Oberpfälzern auch wieder ist, wenn sie sich einigermaßen zusammenreißen, dann versteht man die sehr gut.
Ach schön. Was war denn das Abenteuerlichste, was du bislang gegessen hast? Das würde mich noch interessieren zum Abschluss unseres Gesprächs von heute.
Och. Es war nichts Abenteuerliches dabei. Da muss ich dich leider enttäuschen. Da gab es nichts leider. Also nichts ja, total vielleicht. Abgefahrenes. Wir hatten bisher nur sehr, sehr leckere Sachen. Wobei wir aber so, das ist das, was ich ein bisschen vermisse. Ich habe hier noch keinen, so wie es das ja in Thailand zum Beispiel gibt, so, diesen Streetfood-Lifestyle, ne, wo an jeder Ecke irgendwo was gebrutzelt wird oder frittiert oder grillt oder was auch immer. Das habe ich hier noch nicht so gefunden. Da muss ich mal noch in die kleineren Gassen, glaube ich, und mich da ein bisschen umschauen, weil das vermisse ich noch.
Ja, und vielleicht machst du ja irgendwann mal eine Bratwurstbude auf Dominica. Ja,
könnte passieren. Durchaus.
Naja, dann wünschen wir dir jetzt erstmal viel Erfolg oder euch für die nächsten Wochen, dass alles dann so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Danke für den Einblick auf jeden Fall. War höchst spannend und ich hoffe, dass wir in unregelmäßigen Abständen dann weitere Einblicke von dir bekommen.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben 5 Stunden Zeitversatz. Wir haben telefoniert mit dir gerade. Bei uns in Deutschland ist es 22:30, bei dir früher ist es 6:30.
Richtig?
Richtig. Da kannst du dich nochmal hinlegen.
Ja, super. Jetzt ist rum. Jetzt habe ich gerade einen riesen Pott Kaffee getrunken. Da lege ich mich jetzt nicht mehr hin.
Sehr schön. Ja, Höni, danke erstmal. Genießt das schöne Wetter, genießt den Tag und wir hören uns auf jeden Fall zu Beginn des neuen Jahres definitiv wieder im Podcast mal und du kannst es fleißig mitteilen. Wir vershownoten gegenseitig, wie das so schön heißt und dann
so machen wir das.
Danke für deine Einblicke.
Dankeschön.
Sehr gerne. Danke für die Einladung und wir stay in contact.
Yes. Genau. Alles Gute. Und lass dir das Globulu, wie heißt das? Globi Heinz Bier? Wie war das Bier nochmal?
Kubuli.
Kuch, ja, genau. Trink eins für uns mit.
Mach ich.
Höni, ciao.
Ciao.
Ciao, mach's gut.